Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, sprich du selbst zu uns durch dein Wort. Unser Herz lass jetzt ehrlich sein vor dir und unsere Gedanken dir stille halten. Amen. Es gibt solche Hochzeiten wie die Überführung der Bundeslade in das Heiligtum. Sänger ohne Ende, alle in Feierlaune, die Menschen sind alle gekommen und am Ende sogar Gottes Gegenwart so dicht im Tempel, dass niemand hineingehen kann. Aber es gibt eben auch die anderen Zeiten, Zeiten, in denen uns gar nicht danach zumute ist, für Gott ein Lied zu singen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das fällt schwer, wenn das Wunder anscheinend ausbleibt. Wenn wir die Erfahrung machen, dass Gott so fern wirkt, ja, dass er sogar in wichtigen Fragen zu schweigen scheint. Und diese Erfahrung gehört nun mal zum Glauben dazu. Was machen Sie in solchen Zeiten und Momenten? Es sind manchmal sogar die Momente, wo man sich an die großen Gottesdienste und Feste erinnert und denkt, da gehöre ich irgendwie nicht dazu. Manchen geht es auf großen christlichen Konferenzen so, alle sind so in Halligalli-Stimmung und alles ist ganz besonders heilig. Und man denkt sich, oh, und ich und mein Leben, das ist nicht immer einfach, nicht für alle. Ich gestehe Ihnen, dass es bei mir manchmal so ist, dass ich mich dann schmollend zurückziehe. Ich sammle Hoffnungslosigkeit und Groll in meinem Herzen an. Aber genau das ist vollkommen verkehrt. Psalm 77, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein Lied von Asaf. Sie kennen Asaf heute bereits. Er ist einer der großen Lobpreispriester im Tempel des Salomo. Sein Name wurde vorhin in der Schriftlesung als erster unter allen Namen genannt. Er war einer der Sänger bei der Einweihung des Tempels. Dieser Psalm, den Asaf gedichtet und komponiert hat, vermutlich für die besonders schöne Stimme von Jedutun, den haben wir auch in dieser Liste gehört, dass der das vielleicht als Solo-Gesang vorträgt. Dieser Psalm verleiht uns Worte in Zeiten, in denen uns eher nicht nach Beten und Singen zumute ist. Und er zeigt uns, was dann das einzig Richtige ist, das wir tun können, nämlich singen und beten, aber ringend mit Gott und dass wir aktiv nach dem suchen, was uns wirklich trösten kann. Nämlich Gottes Taten von früher. Ich lese Psalm 77 nach der prägnanten Luther-Übersetzung. Ein Psalm Asafs vorzusingen für Jedutun. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voller Unruhe, ich kann nicht einmal reden. Ich gedenke der alten Zeiten, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott denn vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen in seinem Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich. Dich, Gott, Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk. Die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und des Aaron. Was Asaf hier gedichtet hat, sind ehrliche Worte, die uns einladen, uns in diesem Psalm wiederzufinden. Asaf ist keiner von diesen Star-Worship-Liedern und Starkirchenmusikern, die immer lächelnd vorne stehen und uns den Eindruck vermitteln, Gebete und Lobpreis müssten immer mit guter Stimmung und heiligem Gefühl einhergehen. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Sehen Sie, er schreibt, ich denke an Gott und bin betrübt. Er schreibt nicht, ich denke an Gott und alles ist supi. Nein, weil er an Gott denkt, ist er betrübt, weil Gottes Hilfe nämlich nicht zu sehen ist. Das kann in einer ganz persönlichen Lebenssituation sein, wie wir sie alle kennen. Aber das kann auch im Blick auf das Volk Israel bei Asaf sein oder im Blick auf die Kirche, wie das bei manchen von uns oft der Fall ist. Ja, ich sehe, was es Gutes gibt in meinem Leben. Ich sehe auch, was es immer noch in der Kirche für lebendige Gemeinden und für ansteckende Gläubige gibt. Aber manchmal kommt das alles gar nicht mehr an gegen die Macht der Entmutigung. Und so macht sich Asaf auf. Er begibt sich in eine gedankliche Reise und zählt auf, was er von Gott weiß, was Gott alles getan hat, wer denn dieser Gott ist. Und so schreibt er, ich gedenke der alten Zeiten der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts. Also Sie merken schon, das ist nicht einfach, ich setze mich mal 5 Minuten hin. Das beschäftigt ihn. Er sucht nach diesem Gott. Kann Gott wirklich uns aufgeben? Was ist das für einer? Das ist nicht ein bisschen mal irgendwo nachgelesen. Das ist ein Sinnen, ein Nachdenken, ein Ringen. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Ist denn Gott jetzt ein anderer geworden? Das ist seine Frage. Und dann vertieft sich Asaf in die Heilsgeschichte, in die Geschichte Gottes mit Israel. Und er gräbt darin und kramt hervor, was Gott in früheren Zeiten getan hat. Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ist es denn so, Gott? Bist du ein anderer? Gilt heute nicht mehr, was früher galt? Erfüllst du deine Verheißung jetzt nicht mehr? Wirst du wortbrüchig? Fällt dein Bund mit uns hin? Bist du heute taub für das Rufen deines Volkes? Asaf ringt betend, er spricht Gott direkt an. Also Gott, komm, lass uns Bilanz ziehen. Deine früheren Wunder und Taten, ich will sie mal aufzählen. Und während Asaf das betend macht, also daran festhält, dass Gott, den er so vermisst, ja doch der lebendige und ein hörender Gott ist. Und in dieser inneren Haltung, die Geschichte durchforstet, wird klar, wer dieser Gott ist. Nicht wer dieser Gott war, sondern wer dieser Gott ist. Immer noch. Auch wenn er im Moment zu schweigen scheint. Und es ist ganz interessant, dass jetzt tatsächlich die direkte Anrede in diesem Psalm kommt und eigentlich eine ganz erstaunliche Schlussfolgerung. Er ringt und sucht in der Geschichte, und plötzlich betet er, wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Sehen Sie, es ist die Anrede und es ist die Gegenwartsform. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Asaf führt sich das größte Wunder vor Augen, das Israel erlebt hatte, seine Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Wie Mose und Aaron das Volk durch das Schilfmeer hindurchführen, in dem dann die Soldaten der Ägypter ertranken. Beim Nachdenken über das Vergangene wird ihm klar, wer Gott ist. Denken wir daran, er spricht eigentlich von den Taten der Vergangenheit, in denen er sucht und betet dann, wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Die Besinnung auf die Geschichte führt Gott, Jungs, danke. Die Besinnung auf die Geschichte führt ihm vor Augen, wer Gott heute ist. Weil er es beten tut, wird für ihn klar, der, der früher sich gezeigt hat und der, auf den er heute hofft, sind ein und derselbe. Ich frage mich, was lernen wir von Asaf? Natürlich ist Gott kein Gott der Vergangenheit. Das wäre traurig und unser Glaube wäre sehr kraftlos. Nein, Gott ist der Lebendige, dem es hier und heute in unserem Leben zu begegnen gilt. Jesus ist der gute Hirte, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Er ist der, der redet. Und wir erleben in unserer Mitte, wie Gott da ist und wirkt. Viele von uns erleben das. Und sei es in dem, wie in schwierigen Zeiten das Gebet der Gemeinde einen durchtragen kann. Aber vor allem auch sehr berührend in der letzten Zeit in den Geschichten von Glaubensgeschwistern, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, weil sie um ihres Glaubens willen verfolgt waren und erzählen, welche Wunder sie mit Gott erlebt haben. Aber es gibt Zeiten, da ist es eben angesagt, im Gebet die Taten Gottes aus der Vergangenheit zu vergegenwärtigen, wenn uns die Last im Heute zu schwer wird. Für Asaf war das der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Für uns ist das Christus. Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und an Ostern den Tod besiegt hat. Darum bringt er auch heute noch Leben und eine neue Chance für uns. Dass wir uns das Kreuz und Ostern vergegenwärtigen, das ist kein nostalgischer Rückblick in die Vergangenheit. Denn so war Gott nicht nur, so ist Gott heute für uns. Wir leben nicht aus der Vergangenheit, aber mit dem Gott, der sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Darum können wir an seinen früheren Taten Trost für heute gewinnen. Und zuallererst gilt das für uns natürlich im Blick auf die Schrift. Es gibt keine bessere Möglichkeit, seinen Glauben zu stärken, als in den Geschichten der Bibel vertraut zu sein. Mit all den Taten Gottes, die darin aufnotiert sind und uns zeigen, der gleiche Gott, der damals gewirkt hat, ist auch heute für uns da. Und für uns Christen ist es eben vor allem der Blick auf Jesus Christus selbst. Aber sehen Sie, wie viel Ermutigung liegt auch in der Geschichte der ersten Christen. In dem, was ein Petrus, was ein Paulus erlebt haben und die jungen Gemeinden, wie Gott ihnen Kraft gab in ihren Anfechtungen, in Anfeindung, Verfolgung und Irrlehre und in Herausforderungen ihres Miteinanders, die sich von den unseren nicht unterschieden haben. So macht also das Lesen der Bibel uns fest im Glauben, auch wenn vielleicht jetzt Zeiten sind, wo wir uns mehr von Gottes Nähe erfahrbar wünschen würden. Aber so wie Asaf in der Geschichte seines jüdischen Volkes, des Volkes Gottes, Ermutigung fand, so können wir außer in der Bibel auch in der Kirchengeschichte große Ermutigung erfahren. Wie oft haben mich in meinem Leben auch in Krisenzeiten Biografien von Christen aus allen Jahrhunderten getröstet und inspiriert. Ich glaube, es ist eine große Not, dass viele Christen heute so geschichtslos sind. Manche von uns leben so, als gäbe es zwischen der letzten Seite der Bibel, der Offenbarung und unserem Tag oder dem Tag, wo wir zum Glauben gekommen sind, nichts. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte, die wir da haben. Nein, wie tröstlich, wenn aus allen Zeiten die Klage zu lesen ist, dass die Leute nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Sehen Sie, dann lesen Sie das plötzlich aus dem 3. Jahrhundert, wo eigentlich sozusagen man denkt, die Kirche wächst. Oder Sie lesen es plötzlich im 17. Jahrhundert, wo wir dann denken, na, da ist ja jeder immer in die Kirche gegangen. Und plötzlich sagt irgendjemand, es ist ein Grauen, keiner kommt mehr in die Kirche. Also wir sind nicht die Ersten. Ja? Oder egal eigentlich, welches Thema das ist. Ob das Irrlehre ist oder ob das Intrigen sind, Machtspiele von Kirchenfürsten oder Innengemeinden, ob das die Anpassung an den Geist der Zeit ist, das hat ganz unterschiedliche Formen, das gab es immer schon. All dies war in der Kirche immer zu bekämpfen. Aber auch wunderbare Gebetserhörungen, Missionserfolge, Gemeindewachstum und immer neue Ideen der Liebestätigkeit, wie Christen anderen Menschen in Notsituationen geholfen haben. Wir denken, unsere Zeit sei besonders, aber ich kann Sie trösten. Alles, was uns heute beschäftigt, gab es so ähnlich auf jeden Fall schon einmal. Und sehen Sie, Die Kirche Jesu Christi wächst trotzdem in aller Welt. Sie hat es überstanden und sie wird auch unsere Zeit überstehen. Gott, der unseren Müttern und Vätern im Glauben beistand, er ist immer noch derselbe. Und die Gemeinschaft der Glaubenden ist ein großer Schatz, die Kirche. Der Schatz unserer Geschichte ist so groß und unser Wissen und Nutzen davon oft so klein. Ob es um Lieder oder Gebete, um geistliche Bücher oder Erfahrungen mit Gott geht, ob wir Anleitungen zur Meditation oder zur Vertiefung des Glaubens suchen. Wenn Sie sich das so vorstellen wollen, vielleicht haben Sie irgendwann auf einer Reise, zum Beispiel in Paris oder in Bozen oder irgendwo, einmal eines dieser großen Klöster besucht mit diesen herrlichen Bibliotheken. Da tun sich diese großen getäfelten Türen auf und plötzlich steht man in einem riesigen, lichtdurchfluteten Saal und soweit die Augen sehen, gibt es Bücher zu sehen. Ich gebe zu, nicht jeden ergreift das in gleicher Weise wie mich, aber das Bild dahinter, das verstehen wohl trotzdem alle. Und wenn wir jetzt lernen zuzugreifen, wird unser Glaube fester, auch in schwankenden Zeiten. Sehen Sie, ob es sich zum Beispiel um die Anleitung für Novizen im Kloster handelt und zum geistlichen Wachstum, das ich gerade lese von David von Augsburg. Er ist einer der ersten Franziskaner auf deutschem Boden und war Novizenmeister. Das heißt, er hat junge Mönche in ihrem Glauben angeleitet und er hat dieses Buch geschrieben vom äußeren und inneren Menschen. Das ist eine so präzise Psychologie, die aufdeckt, wie unser Herz tickt, was uns ausmacht und wie wir einen Weg der Demut und des Vertrauens mit Gott gehen können. Das ist regelrecht aufregend und man denkt sich, wow, da kann man Freud dafür ruhig im Regal stehen lassen. Oder aber, ob es zum Beispiel der schon erwähnte Bischof Ambrosius von Mailand ist aus dem 4. Jahrhundert, der damals auch aufgrund von inneren Glaubensstreitigkeiten in der Kirche Kämpfe zu durchstehen hatte und seine Gemeinde ermutigen musste, die in der Kirche blieben und dort gesungen haben. Und wenn sie rausgegangen sind, konnte es sein, dass sie umgebracht werden. Und er hat eine Predigtreihe gehalten, die ist heute rausgegeben mit Der Tod ein Gut. Ein Buch, in dem er beschreibt, welche Vorzüge es eigentlich hat, als Christ zu sterben, weil wir nur das verlieren, was wir nicht behalten können und weil wir endlich all das gewinnen, was uns Christus schenkt. Ganz egal, ob es das eine oder das andere Buch ist, wo immer wir in der Kirchengeschichte suchen, Asaf lehrt uns, wie wichtig die Wurzeln in der Vergangenheit sind, um heute auch in schwierigen Zeiten den Glauben zu bewahren. Ich glaube, wir haben einen Schatz an Erfahrungen mit Gott, der uns immer wieder zum Lobpreis führen kann und uns stark macht, wenn die Wogen in unserer Zeit uns zu hoch erscheinen. So wie Asaf dann am Schluss. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Das ist das, was Gott getan hat. Und so ist der lebendige Gott noch heute. Amen.